SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Sonntagmorgen allerseits aus dem Foyer vom Konzerttheater Bern. Ich darf euch heute Morgen vorstellen, eine Frau, die eine ganz besondere Sensibilität für Düfte hat. Schon als Mädchen hat sich das Talent bei ihr angefangen zu entwickeln. Heute kreiert sie als Duftkreateurin eigene und einzigartige Düfte. Brigitte Witschi, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und an ihrer Seite ein Mann, der bekannt ist als einer, der seine Meinung in seinem sehr direkten und eigenen Spruch zum Ausdruck bringt. Er hat ein besonderes Gespür für treffende Kolumnen und erfolgreiche Rockmusik. Sein Name ist sozusagen auch gerade sein Beruf. Chris von Rohr, guten Morgen.
Hallo, danke. Merci.
Wenn Rock'n'Roll in der Sendung ist, sind wir per Du. Das ist der Deal. Brigitte Witschi, wenn wir jetzt den Chris von Rohr zusammen so anschauen, was für einen Duft würde ich dem Rocker da passen?
Das habe ich mir natürlich auch überlegt.
Und das überlegst du dir immer, wenn du Leute triffst?
Ja, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich tue mir jetzt nicht nur überlegen, ich mache etwas. Und ich habe jetzt auch ein Düftchen gemacht, das darfst du aber erst nach der Sendung schmecken.
Ich bin fast
ein Düftchen? Und was wäre denn da? Also ich würde jetzt beim Chris von Rohr mit Patchouli arbeiten.
Ja, genau, das ist schon drin, ein Räuchchen. Moschus ist drin, so ein bisschen Erinnerungen an deine Rock'n'Roll-Zeit. Dann Bergamot, so ein bisschen zum Aufmuntern vom Tag. Das kannst du also am Sonntag auch gut brauchen. Und dann habe ich mir noch überlegt, wegen dem Spruch, den du immer in Zusammenhang gebracht wirst, mit dem Mehrdreck und Parfüm, das finde ich noch so. Hm?
Spannend.
Ja, spannend. Dann habe ich gedacht, ich tue doch etwas rein, aber ich tue Bärendreck rein. Lakritze mit Vanille, das ist sehr sexy.
Ah, ja, Chris von Rohr. Du hast mir gesagt, du seist ein Duftmensch, ein Nasenmensch mit deiner Gérard Depardieu-Nase. Ja. Was sagst du dazu, zu dieser Komposition, jetzt mal in der Theorie?
Jetzt gerade der Traum von mir zerstört, weil meine vorletzte Liebste hat mir gesagt, ich schmecke nach Karamell. Und die von vorgestern hat gesagt, und ich habe natürlich vorbereitet, gesagt, du sag mal, nach was schmecke ich? Dann sagt die, eine Mischung aus Aprikosen und Leder. Und könntest du jetzt bitte mal schmecken schnell doch? Nein, jetzt ganz ehrlich, ich habe mich extra
nicht gemischt. Brigitte Witschi nimmt jetzt eine Nase voll von diesem Ölbogen.
Und oh, also ich kann jetzt das nicht sagen.
Aha, also, nein, das ist eine Nervosität natürlich jetzt
ja,
auch
hier. Ja, genau, eine kleine Nervosität
nehme ich wahr. Aber
können
wir es noch anschauen zusammen. Ja. Gell? Aber es ist noch wichtig, was die Ausdünstung, wo wir nachher nicht zudecken mit dem Parfum, ich will von ihr das noch wissen. Oder?
Ja gut, also bitteschön.
Nein, aber da müssen wir im Privaten
das machen. Aha, das wäre sehr intim.
Nein, sie muss mehr als Ganzes schmecken.
Aber apropos Duft. Duft ist etwas, wo die schön. ist etwas Schönes. Weißt, aber etwas, das manchmal auch anstrengend sein kann, wenn vielleicht jetzt jemand ein bisschen überparfümierter herkommt.
Zuerst das Positive ist, ich warte jeden Mai auf die Lindenblüten. Ich warte auch auf den Geschmack vom Schnee, der auch einen eigenen Geschmack hat. Es gibt so viel unglaublich, oder als ich in Kreta bin, die Geschmäcker, die dort rum sind, das ist ganz klar. Aber was ich wirklich, und darüber habe ich auch Kolumnen geschrieben, was ich nicht haben kann, ist, wenn du über den Weihnachtsmarkt laufst und du schmeckst die Zimtgutzli und alles Wunderbare und dann kommt ein Chanel 17 Wochen, kommt schon, bevor es die Frau kommt, kommt schon die Woche auf dich zu. Oder? Und das, oder bist du am Essen von irgendetwas Feinem und dann laufen die Blondinen, Entschuldigung, die Frauen, die nett oder redlich. Und
es gibt auch Männer, die sehr stark
ja, duften. Dani, ich wollte es jetzt nicht sagen.
Ja, danke.
Nein, aber das ist echt, das kann echt penetrant sein, weil ich finde...
Sagst du es dir auch?
Ja, also ich sage vor dem ersten Rendezvous immer, sagen, bitte ohne Parfüm. Ich will dich schmecken, ich will nicht Dior irgendetwas schmecken. Ich möchte keine chemischen Waffen eingesetzt habe auf mich.
Brigitte Vici, kannst du das verstehen, dass Übersensible, die der Chris von Rohr hat in seiner Nase, das hat das nicht erträgt?
Ja, das habe ich eigentlich auch.
Ah ja?
Ob schon ich Düfte mache, trage ich selber. Dass ich mich mit Düft, Parfüm beschäftige, trage ich höchst selten noch Duft. Weil ich es einfach auch nicht mehr vertrage. Und ich schmecke eigentlich die Leute auch am liebsten, wie sie sind. Also, aber eine gewisse Nähe.
Das ist jetzt nicht gerade geschäftsfördernd.
Das ist nicht geschäftsfördernd, aber das ist vielleicht wie ein Konditor, der Praline macht den ganzen Tag. Der kann er auch nicht mehr Praline essen. Und wenn ich zu meinem Atelier rauskomme, dann habe ich einfach das Gefühl, nur nichts mehr schmecken. Ja. Und das ist ja schwierig, nichts zu schmecken. Das können wir ja fast nicht.
Was ist an deiner Nase so speziell, dass du mit Düften weisst, so umzugehen?
Sie ist gross. Nein, ich denke, das ist einfach, wie soll ich sagen, vielleicht eine Begabung oder wie halt jemand sehr visuell orientiert ist oder auditiv.
Aber das kann man ja nicht einfach lernen, irgendwie in einem Kurs, oder?
Also, man kann es trainieren und ich trainiere das so. Also, ich tue natürlich viel schmücken und mir Bilder machen zu Düften und an meinen Essenzen, mit meinen Essenzen arbeiten. Das kann man sicher trainieren. Also in Parfümschule haben wir zum Beispiel 5 Lavendelsorten, müssen rausschnüffeln, von wo sie sind, ob es wilde Lavendel ist, ob es Lavandine ist. Also das kann man schon trainieren.
Also du hast jetzt eine Parfümschule angesprochen, Brigitte Vici. Also was ist das genau und wie funktioniert das?
Also, als ich mich entschieden habe, Parfüm zu machen, musste ich ja irgendwo mein Handwerk lernen. Und das ist sehr schwierig, weil dort bin ich manchmal schon so ein bisschen im Clinch, mich überhaupt Parfümeurin zu nennen. Weil heute, wenn jemand Parfümeurin ist oder Parfümeur, heisst das, er hat ein Chemiestudium, er geht dann noch an die Uni in Paris, 3 Jahre studieren. Aber da bin ich zu alt. Also Chemie hätte ich ja nie können studieren. Aber dann habe ich einfach Möglichkeiten gesucht, für mich schon weiterzubilden. Und eine ist eben in Graz, das Prodarum, das Antica.
Und dort sind einfach Türen offen und kann man das ein bisschen studieren?
Nein, das ist, also man kann schon gehen, aber es sind immer so Weiterbildungen, die man machen kann. Zum Beispiel um die natürlichen Essenzen, um die synthetischen. Und dann muss man vielleicht etwas machen um Komposition. Also das ist ein ewiges Wiederhergehen aus ein paar Schulen dort. Und das ist für mich ist immer das Paradies.
Und wenn du nachher daheim in deinem Atelier arbeitest und so einen Duft kreierst oder kreiert hast, was ist das für ein Gefühl für dich? Jawohl, das ist es.
Also eigentlich ist es eben sehr, sehr selten, dass ich das wirklich habe, weil dort bin ich immer wieder dran und denke, jetzt könnte ich doch vielleicht dort noch ein bisschen von dem drin tun oder noch ein Tröpfchen Coumarin oder ein Grämmchen von dem. Und was dann passiert, ist, dass sich einfach die Mischung dann völlig verändert. Also das ist ganz fantastisch und wirklich die Alchemie in diesem Duft machen, das ist, dass ein kleiner Stoff die ganze Komposition verändert. Und das ist manchmal eklig, dort mal zu hören. Also das geht dann auch darum, mal zu sagen, so, jetzt ist gut, jetzt wird es so gemacht.
Aber eigentlich könnte man ewig Traumen basteln und Traumen prübeln.
Ja, es könnte immer vielleicht noch ein bisschen besser werden.
Das ist wahrscheinlich so, wie es Chris von Rohr auch erlebt beim Musikmachen oder auch beim Kolumnenschreiben als Autor. 64 ist Chris von Rohr letzten Monat, ziemlich genau vor einem Monat geworden. Er sieht eigentlich nicht aus wie ein 64-Jähriger, muss man fairerweise jetzt sagen. Das hat natürlich auch mit dem Rock'n'Roll-Kostüm und der Frisur und dem Kopftuch zu tun. Wie kann man überhaupt...
Aber es fühlt sich so an, kannst du
es fragen. Es fühlt sich so an. Wo fühlt sich das mit 64
Jahren? Ja, eben, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen muss aufstehen muss, das ist schon ein bisschen weniger federleicht, leichtfüßig als auch schon. Aber ich arbeite daran, Dani. Wie du weißt, probiere ich die 10'000 Schritte pro Tag zu machen. Blöderweise habe ich jetzt heute das Taxi genommen.
Also du bist einer von denen, der so einen Schrittezähler hat.
Ja, nein, nicht unbedingt. Es ist einfach mein Handy. Das ist ja heute alles in einem Handy drin. Und dann hast du auch hier den Schrittzähler drin. Aber schnell zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Und mir hochinteressant, weil die Musik ist tatsächlich auch so, dass du von all diesen Tönen, die du zur Verfügung hast, gut, das sind jetzt bei uns fast nur 13, aber in verschiedenen Lagen und verschiedenen Umkehrungen, dass du ja auch probierst, etwas Zwingendes zu finden. Also in meinem Fall ist es das eine Melodie, oder? Und zwar möglichst, also ich bin total ein Verfechter von Simplify, also einfach, ohne aber ins Banalen abzudriften, oder? Und es gibt schon so viele Melodien, oder? Also angefangen von den Beatles bis zum Jazz, bis alles, oder? Und in dieser Musik etwas zu finden, wo einfach eine zwingend schöne Melodie ist und dann vielleicht noch mit Wort, dass wenn du den Titel eingibst, bei youtube.com, dass vielleicht die Titel der oben ist und nicht irgendwo verschwindet, oder? Und das ist wirklich der Challenge, wo ich aber persönlich finde, es kommt aus einem Instinkt raus. Also nicht aus dem Kopf raus. Also du musst wieder den Kopf ein bisschen abstellen und dann in das hineingehen und das einfach probieren zu kommen. Und es dort zu catchen, wenn es kommt, oder?
Und wie ist jetzt das, wenn wir es wieder vergleichen, das Musikalische, das du jetzt erklärt hast, mit dieser Tätigkeit als Autor? Du hast jetzt zu deinem 64. Ja. auch dein neuestes Buch «Götterfunken» rausgegeben, eine Sammlung von Kolumnen über Themen rund ums Leben halt. Wie ist das?
Schreiben verzeiht keine Fehler. Im Schreiben musst du so präzise sein. Sonst hast du eine Armee von Leserbriefen, die kommen und sagen, ja, aber das, Chrisibert, das stimmt nicht. Oder das kannst du gerade vergessen. Das stimmt so nicht. Klar gibt es immer Antithesen zu einer These. Aber Schreiben ist so viel mehr Disziplin. Also ich brauche mindestens 30 Stunden für eine 5000-Zeichen-Kolumne, die jeden Monat dann kommt, oder? Schreiben. Im Musikmachen kannst du miteinander spielen und wenn mal einer daneben lenkt, spielt das keine Rolle. Das kann sogar noch einen Charme haben im Ganzen. Innen, oder? Und nein, Schreiben ist definitiv eine Art, wo du schaust in die Welt und du probierst, die Welt zu verstehen und am Schluss musst du auch dich noch verstehen und das in einen Zusammenhang hineinbringen. Und ich probiere wirklich die Themen, die mich und vielleicht auch die Leserschaft beschäftigen, zur Zeit gerade, einfach rauszudestillieren und das auf eine Art eine leichtfüssige, aber gleich tiefe Art noch witzig zum Genuss anzurichten.
Quasi. Verstehst du das als Literatur oder ist das Rock'n'Roll, was du hier machst? Also, kürzlich hat ein Journalist geschrieben, der Jimi Hendrix, der Schreibmaschine.
Ja gut, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber sagen wir es mal so, eine Art WC-Literatur. Was ja auch noch cool ist, oder? Nein, ich denke, ich persönlich bin immer ein Typ gewesen, der gesagt hat, was wollen wir hier riesen Roman schreiben? Also ich, wenn das Leben so spannend ist. Weil du kannst ja das Vergrößerungsglas auf die ganz kleinen Sachen richten. Zum Beispiel Beere. Wie genial sind die verschiedenen Beere, die es im Herbst gibt, oder? Oder die etwas schwereren Themen wie, was ist das für ein Chaos im Schulsystem? Was geht hier ab? Früher sind wir hier halb abgeprügelt worden von den Lehrern. Heute werden die Lehrer abgeprügelt von den Politikern. Oder? Weißt du, ich meine, heute ist das alles so wie verkehrt, oder? Und da liegen die Themen liegen einfach auf der Strasse rum, oder? Und ich finde es einfach spannend, und das ist mein Vorteil in meinem Alter und mit meinem Leistungsausweis, ich darf sagen, wie es ist. In vielen Medien ist halt das verbunden mit Interessen, die man hat. Zum Beispiel, wenn man vom Staat subventioniert wird, schreibt man natürlich nicht staatsfindlich, oder? Und ich bin einfach da völlig offen. Ich habe kritisch schreiben, aber ich probiere es auch zu belegen. Weißt, ich sage, so erlebe ich es. Weil es ist immer gut, wenn du Geschichte aus dem eigenen Erlebnis rausschreibst und nicht irgendeine These oder eine Theorie hier machst.
Und für das ist der Chris von Rohr als Autor ja bekannt, dass er es direkt sagt, so sagt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist in seiner Sprache. Und das gibt dann nachher eben die, in Anführungsstrich, WC-Literatur. Da sind wir jetzt wieder bei den Düften, ja. Die uns ja jetzt auch so ein bisschen durch die Sendung begleiten. Heute in der Sendung persönlich auf SRF 1. Und was wir hier machen, ist ja auch immer ein bisschen zurückschauen, wo kommt jemand
jemand her, was für eine Prägung hat es hier gegeben? Bei der Brigitte Witschi weiss ich von ihr, dass sie eine Kindheit hatte, so ein bisschen wie im Pippi Langstrumpf leben. Sie ist in Ziegisdorf in gutem Mittelstand aufgewachsen auf einem Bauernhof vom Grossvater, wo sie gelebt hat. Dort waren mehrere Generationen, Grossmutter und Tanten und weiss nicht wer alles. Wie hat denn dort die Erziehung funktioniert?
Ja, vielleicht nicht so gut, wie sie hat so. Nein, aber das, was du sagst, ist, ich wirklich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich wirklich so das Pippi-Langstrumpf-Gefühl. Und zwar nicht von Streichen machen, aber, oder Blödsinn machen, sondern mehr Freiheit zu spüren. Für mich, meine Kindheit ist extrem für mich mit Weite, Freiheit, Freiraum verbunden. Und durch das, dass halt so eine Grossfamilie war, hat man immer ein bisschen schlafen. Es hat niemand genau gewusst, wo man ist und
konkret,
was man macht.
Konkret, wie bist du geschlafen?
Ja, ich habe einfach meine Sachen gemacht. Und dort beim Bauernhof hat mein Grossvater noch eine Sägerei gehabt. Und es hat Tremelhäufe gehabt, also gefällte Bäume. Es hat so Kerle gehabt, wo man konnte rumfahren. Es hat riesige Scheiterbeginen gehabt. Und das war natürlich ein Paradies für uns Kinder. Und wir sind dann, zumal ist das Haus, wo ich aufgewachsen bin, wirklich ausserhalb vom Dorf gewesen. Ich hatte fast keine Gespendli gehabt, eigentlich. Ich bin auch mit meinen Brüdern aufgewachsen.
Zwei Brüdchen.
Genau. Ne?
Und im Wald natürlich viel gesehen, in dem Fall.
Genau, hinterher haben wir den Wald gehabt. Ich bin viel mit dem Grossvater, der Jäger gewesen. Und da hat der Döschwo gehabt. Und mit dem Döschwo sind wir auch über die Felder überall durchgefahren und eben bin viel im Wald gewesen. Und das ist heute noch etwas, wo ich sehr viel gehe. Für mich mit meinem Hund, der übrigens auch Pippi heisst, Pippi Langstrumpf, es begleitet mich irgendwie durch das Leben. Und dort ist so eine schöne Matte, wo einfach mein Herz ist und wo ich so kann sein und in den Himmel schauen kann. Und
also, du gehst wieder an diesen Ort zurück, habe ich das richtig verstanden, regelmässig, wo du in der Kindheit schon hergegangen bist, ja, und einfach ein bisschen in den Himmel hochschauen.
Genau.
Klingt schön, he? Chris?
Ja, also es kommt mir auch sehr bekannt vor, was vom Grossvater sagst, weil ich auch einen Grossvater hatte, der eigentlich mehr von daheim, also meine Mutter hat Philosophie und Geschichte studiert, mein Vater war Treuhänder, die hatten auch so relativ wenig Zeit für mich dann. Und in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ich bezeichne das gerne als die graue Zeit, es war eine Art Nachkriegszeit, wo alles relativ eng war. Also, du hast, wenn jemand Hor hatte, wie der Roger Federer heute, bist du auf der Strasse wirklich bespült worden. Also,
das hast du erlebt.
So, es ist nicht übertrieben, was ich jetzt sage. Also, du bist wie eine Art Aussenseiter. Und mein Grossvater, der hat mich immer so in die Natur genommen, Jura, Grenkenberge, Wissenstein, dort durch und hat mir also die ewigen Werte näher gebracht. Und das ist natürlich schon bis jetzt, auch wo kritische Momente gekommen sind, habe ich sehr viel mit ihm korrespondiert. Und er war eine ganz wichtige Person in meinem Leben, mein Grossvater.
Schön ist ja aber auch, wenn man eben das Leben selber entdecken kann, in einer eigenen Freiheit, so wie wir das jetzt auch gehört haben von der Brigitte Witschi. Du hast aber auch einen sehr schweren Schicksalsschlag erlebt. Als 15-Jährige hat dir den Vater verloren an Krebs. Das ist natürlich etwas, das unglaublich stark prägt. Und ich gehe mal davon aus, die auch in eine völlig andere Rolle hat reingebracht.
Ja, also das ist irgendwie dann ist wie alles, wie soll ich sagen, es ist wie alles kaputt gegangen eigentlich. Also es ist nicht, mein Vater ist gestorben, der ist lang krank gewesen. Meine Mutter ist, die hat einfach so eine Wahnsinnsverbindung gehabt und als der Vater gestorben ist, ist sie einfach auch nicht mehr die Alte gewesen und nicht mehr erreichbar gewesen, so für uns Kinder. Und es ist mir eigentlich nicht viel anders übrig geblieben, als dann auch die Rolle zu übernehmen und ein bisschen zu schauen. Und ein Jahr darauf ist eben der Grossvater ja noch gestorben. Das ist der ganze Bauernhaushalt und die ganze Lebigkeit ist eigentlich nicht wie aus dem Haus raus gewesen, innerhalb von einem Jahr.
Und du bist irgendwie dir auch gezwungenermassen sehr erwachsen worden.
Ja, oder? Genau. Ich musste auch viel zu meiner Mutter schauen. Also schauen, einfach mit ihren Sachen machen und natürlich wollen, dass es ihr gut geht, dass sie wieder lachen, dass sie wieder das Leben entdeckt. Ja, das war eine schwierige Zeit.
Bei dir, Chris von Rohr, war sicher ein ganz prägender Moment, das Musik machen als Jugendlicher. Du hast von deinem Vater ein Schlagzeug geschenkt bekommen. Und dort ist schon eine Welt auf, oder?
Das ist so, 45 Franken bei Musikbesken in Solothurn. Occasion-Geschäft war das. Ganzes Gift grüns. Aber der prägende Moment, war, wo plötzlich durch ein Radio hast du so geheimnisvolle Signale bekommen, weil das DRS oder das SRF 1 hat dann die Musik genannt Rock'n'Roll noch nicht so gesendet. Und plötzlich kommt hier von Bill Haley, Elvis Presley und Chuck Berry die Musik in die Stube rein. Und dann hat man gehört, wie die Musik machen. Und später hat man herausgefunden, der Beruf Rock'n'Roller, wo zum Teil die Frauen einfach die Kleider noch abziehen. Oder die Fans. Und wir haben in der Grundschule kaum irgendein Mädchen bekommen. Und dann hat man gedacht, du, der Job.
Das war dein Antrieb.
Das oder? Ist. Ja. Der Job ist sensationell. Ich will den auch, oder? Aber der Weg natürlich nachher zum sogenannten Berufsmusiker oder Berufsrock'n'Roller, das ist natürlich ein langer, beschwerlicher Weg, der bei mir durch Dancing, Musik, wo ja die Leute eigentlich nicht wegen uns gekommen sind, wegen der Musik, sondern weil sie eben haben probiert, wieder Frauen aufzureissen und Whisky zu trinken. Und weißt du, ich meine, wir haben hier, das war wirklich noch krass gewesen, die Zeit. Also, wo zuerst ist, wir haben 10 Jahre aufbauen. Aber das ist auch gut. Das ist ja das, was vielleicht heute ein bisschen fehlt. Weil wir haben es echt nicht wegen Geld oder wegen irgendetwas gemacht, sondern wegen der Musik und wegen der Frauen. Ganz
und,
ehrlich.
Und sag, du bist ja auch noch, auch noch in die Schule gegangen. Und die Schulzeit hast du nicht in guter Nein, Erinnerung. Warum denn nicht?
Ja, weil ich bin so eine Art der Seuchenvogel gesehen. Ja, weisst, ich meine, schau mich an. Ja, ich meine, die Chancen eben, um beim weiblichen Geschlecht zu toppen, sind relativ klein gewesen. Und nachher musst du auch noch das wissen. Die Schule dann, das ist nicht Steiner Schule. Ganzheitlich ein Mensch in die Welt hinein begleiten. So wunderbar wie heute die Schulen sind. Oder? Ich sehe so bei meiner Tochter, das ist sensationell. Ich werde am liebsten noch eine anfangen. Sondern diese Schule, zusammen mit meiner Nachbarin, die mit mir in die Primarschule ist gekommen, diskutieren mit der Reina. Ich habe noch einen Frosch im Pult. Reina, das war Angst. Also das ist richtig, dass sie Lehrer mit weissen Schürzen, gespitzten Bleistift, wo die Hang sehr locker haben. Und mein High-Erlebnis war, wo er wieder mal aufgezogen hat in der Kartonage, habe ich reflexmässig Jerry angehabt und er hat nachher Spital können. Oh. Ja. Das war eigentlich mein Highlight von der Primarschule.
Mit was verfolgen für dich?
Da sind wir eben an müssen sagen, lieber Gott, unter dem Kopfküsse, hoffentlich kommt eine Sinngebung oder ein Beruf, der für mich, ja, mich verloren gefühlt in dieser Welt. Und dann ist eben der Rock'n'Roll gekommen als meine Therapie, Dani.
Rock'n'Roll als Therapie, ja. Als Antriebsfeder überhaupt, für durchs Leben durchzugehen. Der Chris von Rohr, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1, auch dabei Duftkreatorin Brigitte Vici. Auch so negative Erfahrungen gemacht in der Schule?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich hatte sehr eine gute Erfahrung gehabt. Eigentlich in Sek haben wir einen super Lehrer gehabt. Der ist dann Kultursekretär der Stadt Bern geworden und war sehr ein offener Geist. Und hat
Was heisst das im Alltag?
Ja, wir hatten einfach Literatur gehabt. Wir haben uns als Erwachsene genommen. Er war ein lässiger Typ gewesen. Er hat Players geraucht im Unterricht zum Beispiel.
Also im Schulzimmer?
Ja, das hat man dann noch können. Vor allem, wenn wir ihn furchtbar aufgeregt haben.
Und was hat er dir mit ins Leben gegeben, wo du musst sagen, er hat mich dort irgendwie einen Knopf auftun oder so?
Ja, ich habe das Gefühl, eben, ich habe heute auch noch viele Freunde aus diesen Aus dieser Zeit, aus dieser Schulklasse, habe ich einfach das Gefühl, er hat uns die Welt aufgetan, er hat uns gezeigt, dass das wie über jedes Dorf rausgeht. Und wir haben auch viel Theater gesehen, wir haben Literatur gelesen. Ich habe sogar mal ein Drama geschrieben, nach einer Kurzgeschichte von Peter Bichsel, immer wieder Weisshaupt hat die geheissen, und habe noch einen Preis gewonnen dann in der 8. Klasse mit dem. Und ja... So habe ich eigentlich gute Erinnerungen.
Das sind natürlich eben ganz wichtige Erfahrungen. Ja. Wenn man noch belohnt wird, wenn man einen Preis bekommt, stell dir mal vor, hast du mal einen Preis bekommen in der Schule? Kaum.
Mal einen Zimmerschmuckwettbewerbpreis. So mit Herbstlaub habe ich so die Wände dekoriert und Chianti-Flaschen mit Föhrenzweigen rein. Da. Mal schon. Aber schnell zurück zu dem. Es gibt natürlich auch in den staatlichen Schulen hervorragende Lehrer. Und die sind gesegnet, wo ein Lehrer, der die Menschen lehren, sollte auch ein Mensch sein, sollte das spüren, weil es ist ja eigentlich eine Einführung ins Leben, Schule, oder? Und alle Kinder kommen mit riesen Augen und Hoffnungen und wohl denen, und es gibt sehr viel, auch in den öffentlichen Schulen, sehr viel gute Lehrerschaft, die einfach ihr Bestes aus dem Herz ausgeben, wo den Leuten erklären wird, wo das Sennenhaus, wie baut sich ein Semmendauer Sennenhaus zusammen und weisst, einfach die Kinder können begeistern. Aber ich warne davon, das schreibe ich auch in meinem Buch, hört auf, dieser Schule zu viele Ketten anzulegen, hört auf, die Lehrer schikanieren mit einem administrativen Wahnsinn, der hier läuft, weil dann können sie sich gar nicht mehr um einen Hauptjob kümmern. Ich habe das dem obersten Lehrer Druide gesagt, mach das Zeug wieder einfacher.
Brigitte Witschi strahlt dich gerade an, wenn du das sagst.
Ja.
Sie selber, du weisst das vielleicht gar nicht, sie selber war auch mal Lehrerin, wollte eigentlich eine Schauspielerin werden, hat das Lehrersemi gemacht und als junge Frau hat sie die erste Stelle angenommen in Schwanden bei Schüpfen. Das ist in einem Zimmer hat das stattgefunden, erste bis vierte Klasse, wo sie noch heute alle Namen von den Kindern weiss. Wie ist das erklärbar?
Es waren nur 8 Kinder, die ich hatte. Also ja, einen Ersteller und 2 Zweiteler und der Rest hat sich aufgeteilt. Und dann habe ich dann im Schulhaus gewohnt. Also ich bin einfach quasi zum Bett aus, habe ich rüber können.
Also das ist die Lehrerinnenwohnung.
Bei dir wäre ich auch gerne in die Schule.
Sicher, ja, das war lustig. Und das darf ich ja fast nicht erzählen, das darf man heute auch nicht machen. Aber ich habe einen Ausflug gemacht ins Nachbardorf mit meinen Schülern und dann konnte ich alle in mein erstes Auto reinpacken. Cento Venti Sette, Fiat, der gelbe. Die ganze Schulschwande ist oben durchgefahren.
Da hat man einen anderen gedrückt und ist ans Ziel gekommen.
Ja, genau.
Ja, das, ich glaube, das hat dem Chris von Rolli in der Schule sehr gut gefallen.
Ja, absolut.
Ja. Du hast...
Also wir kennen das mehr vom Tourbus, weißt du?
Ja, ja, klar. Oder natürlich auch von deiner Zeit, wo du in einer Kommune gelebt hast, so als Teenager.
Du sprichst Kommune Himbeer an.
Kommune Himbeer hat die geheissen. Was ist das für eine Gesellschaft?
Das war eine Übergangphase, weil mit dem Rock'n'Roll zusammen war auch das Hippie-Tum gewesen, also unter dem Motto... Jeder liebt den anderen, jeder teilt alles miteinander. Eigentlich eine schöne Illusion. Wunderbar.
Ja, das
ich bezeichne mich auch heute noch als Hardrock-Hippie eigentlich. Oder? Also das ist übrig. Da war man einfach zusammen und hat eben auch von Musik machen und hat das grosse Glück gehabt, weil die Leute haben ja immer gefragt, ah, du machst Musik, ja, was schaffst du denn noch? Ja. Und dann müssen wir sagen, ja, wir arbeiten an der Musik, aber wir haben eben wiederum wunderbare Frauen gehabt, die ein bisschen mit Melassen und Brot uns ein bisschen supportet haben, weil in dieser Kommune, das hat schon drastisch ausgesehen. Also,
wie hat es
schon...
ausgesehen?
Hey, Dani, das darf ich dir nicht erzählen. Sonst hast du auf deinem Flug nach Hongkong heute Albträume. Nein, es geht nicht. Dani, das kann ich dir echt nicht erzählen.
Also dermassen ist... grusig?
Ja, es ist nicht einfach wirklich gut gewesen. Was ich nachher halt auch angemerkt habe, du kannst mit aller Herzoffenheit und Teilen und alles so durchs Leben gehen. Aber dann kommt einst ein Moment, wo ich gerne den Bühnenhuber zitiere, was er auch am Schluss von einem nächsten Konzert sagt. Freunde, lasst euch nichts gefallen. Weil du musst dich lernen, wehren. Weil als nur ein herzoffener Mensch, der allen alles gibt, so funktioniert einfach das Leben nicht. Das geht einfach nicht. Und das habe ich dann wirklich müssen recht merken, weil ich bin dann so naiv und so eben...
Himbeer.
Mit Blumen.
Himbeer ja. Halt, oder? Sag warum hat Blumen. Die Kommune Himbeer geheissen?
Ja, das hat einfach gut getönt.
Ja. Es geht also. Meine, sie, damals. Gell?
Nein, ja. Aber das tönt doch auch heute noch sensationell. Ja. Du hast auch gerade lachen. Kommune Himbeer. Oder hast du einen besseren Namen?
Nein, ich habe keinen besseren Namen. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wie grusig dass es zu und her gegangen ist. Und wie nicht aufgeräumt dass es war. Ja. Und überhaupt, ist das also, eine Häuserbesetzung?
Nein, ja, die Polizei hat nachher, weil wir uns nicht angemeldet haben, haben sie natürlich das durchsucht, uns alle für eine Nacht eingesperrt. Und dann ist in der Solothurner Zeitung gestanden, seit langem musste wieder die Bezeichnung nicht ungezieferfrei angebracht werden in den Akten. Ja,
nicht ungezieferfrei. Das als eine Deklaration ja, ja, ja. von Kommune Himbeer.
Nein, aber es hat natürlich schon mehr gegeben. Weißt, wir sind am Leben dort schon ein bisschen auf den Grund gegangen. Also es war eine spannende Zeit gewesen, weil man hat wirklich das erforscht. Weißt, zusammen mit der Musik, zusammen mit dem, wie weit geht Liebe und was ist Liebe oder Partnerschaft überhaupt? Also das war nicht einfach nur eine Theorie gelesen gewesen, sondern das haben wir probiert mit allen Auf- und Abstürzen.
Man stellt sich da jetzt Wahnsinniges vor.
Ja, ja. Gruppensex.
Ist es so?
Genau. Ja. Dani, ja, alles. Wir haben alles probiert.
Ja, Brigitte.
Ja, okay.
Bei dir ist das irgendwie ein bisschen anders zu und her gegangen. Ja. Von diesem Jägisdorf bist du fast nicht weggekommen. Du lebst schon heute noch in Jägisdorf.
Ja, genau.
Aber für eine Ausbildung bist du mal eine Zeit nach Zürich gegangen. Du hast psychomotorische Therapeutin gemacht, die Ausbildung. Wie war das gewesen? Plötzlich in Zürich?
Ja, schön gewesen. Vor allem, ich habe immer an schönen Orten gewohnt. Und in 2 Jahren habe ich mit der etwa 4-mal gezügelt und meine lieben Freunde mussten dann selber das Klavier immer wieder vom 4. Stock runtertragen, in den anderen 4. Stock hochtragen. Und weil in der Ausbildung mussten wir Klavier spielen und immer Klavier üben. Darum musste ich mein Klavier bei mir haben, aber das war halt nicht so einfach.
Aber zum für was hast du das Klavier gebraucht in dieser Therapie?
Also das braucht man. Die psychomotorische Therapie ist ja eigentlich eine heilpädagogische Therapie, wo man mit Musik und Bewegung probiert, mit leicht körperbehinderten Kindern eine bessere Wahrnehmung herzubringen vom Körper, von sich selber. Und die Musik tut dich dort unterstützen. Aber also, wenn du mit mir hören würdest, spielen, also ich möchte jetzt hier nichts vorspielen. Das ist einfach wirklich rudimentär, wie ich das mache.
Aber sinnvoll war, für die Therapie können, zu unterstützen, ja, und zu begleiten. Ja, da hast du ganz viel Pionierarbeit geleistet und da ist daraus ganz viel entstanden.
Genau, ich bin dann zurückgekommen von Zürich. Mir hat Zürich eben nicht so gefallen. Es war mir wirklich so ein bisschen zu cool gewesen, das Klima dort. Und ich bin nach 2 Jahren nach der Ausbildung wieder heimgekommen und habe dann Schularztamt in Bern. Es waren mir 3 Leute, gewesen, die eigentlich im ganzen Kanton die Stellen aufgebaut haben. Das hat es dann noch nicht gegeben. Das ist dann an den Schulen aufgebaut worden, wie die Logopädie. Und ist jetzt heute eigentlich verankert. Und ich habe einfach immer wieder neue Stellen aufgebaut, weil es mich auch gelustet hat. Und ich bin so, wenn mal etwas wirklich zu Weg ist und gut läuft, dann gehe ich wieder auf Wanderschaft.
Eben Pionierarbeit leisten. Oder? Genau. Du hast auch sehr lange Zeit und in verschiedenen Formen als Heilpädagogin gearbeitet, mit Kindern und Jugendlichen, die blind sind, die gehörlos sind, schwerstbehindert. Das sind ja Menschen, die man schwer einordnen kann. Wie findet man da Zugang? Was braucht es da für Intuition?
Also, ich habe ja eben mit den Kindern, mit den Kindern, die du jetzt ansprichst, an der Blindenschule, habe ich vor allem habe ich einfach Psychomotorik-Therapie gemacht. Und dort ist sicher die Musik eben ein grosser Zugang, die Berührung, also über den Körper. Ich tue die Kinder auch anlängen, ich tue die Kinder auch massieren, ich tue ihren Körper als Mittelpunkt eigentlich vor der Welt, wo sie davon ausgehen können, näher bringen. Und dort habe ich dann auch angefangen, mit Duft zu arbeiten. Ich habe gemerkt, dass sie zum Teil die Kinder, die wirklich eben blind sind, sich nicht ausdrücken können, nicht reden können, erreichen mit Duft. Die sind ja sehr duftaffin. Und habe dann angefangen, Öl mixen oder Raumspray machen. Und wir haben zum Beispiel am Montagmorgen immer eine lustige Gruppe gehabt von ganz vielen behinderten Kindern mit ihren Betreuern und Betreuerinnen. Und da hatten wir immer ein Tüftchen gehabt, das das begleitet hat.
Mit also, was für Reaktionen die, oder mit was für Ergebnissen? Wie haben die Kinder reagiert?
Also die Kinder die haben das dann einfach gebraucht. Und wenn ich das mal nicht hatte, dann hat es irgendwie ein Geschrei gehabt. Wo ist Tüftchen? Bring das Tüftchen.
Also es ist eine Kommunikationsform entstanden.
Ja,
so,
genau, genau. Und ich habe auch, zum Beispiel ist ein Beispiel von einem Bub, den ich mal auf dem Gang gesehen habe. Also ich habe ihn gesehen und er hat mich wahrscheinlich einfach geschmeckt, hat mir dann den Arm genommen und einfach sich so rein vergraben und mich an dem dann erkennt. Also ich denke, das ist dort ganz wichtig für die Kinder.
Duftkreatorin Brigitte Vici in der Sendung «Persönlich auf SRF 1» zusammen mit der Rocklegenden und Autor Chris von Rohr. Jetzt müssen wir schon noch ein bisschen von diesen Krokus reden. Was mich am meisten hat fasziniert, ist die Tatsache, dass einer der ersten Krokus-Gigs überhaupt war im Vorprogramm von der Nella Martinetti. Das ist Tatsache. Chris, was weißt du noch von dem?
Weißt du, mich jetzt an das erinnern. Das ist tatsächlich der erste Auftritt. Man hat dann genommen, was man konnte. Ich meine, du musst dir vorstellen, es war in Gerlafingen der Grünau. Es war ein Saal, der nicht so schön ist wie der auf jeden Fall. Und dort sind wir einfach so verpflichtet worden. Und ja. Aber weißt, der ganze Gegenwind, den es eigentlich dort gegeben hat, von Anfang an, hat uns auch dazu gezwungen, ein B-Programm zu entwerfen. Oder? Weil wir haben immer in der Band gesagt, wir wollen auf Amerika. Ende. Bevor es mir der Gocki-Automat in Boston nicht angeht, ist nichts. Also wir haben ganz klar das wollen. Da hat er gesagt, ja, das ist grössenwahnsinnig. Wir haben das einfach uns selber den Druck auferlegt. Er hat gesagt, du, wir wollen, weil die Musik kommt von dort. Oder? Und wir wollen dort hin, und wir haben nicht auf Schweizerdeutsch gemacht, weil das ist irgendwie einfach nicht, das hat nicht passt zu dem Sound, den wir gerne hatten. Und dann haben wir einfach müssen als Band, und ich habe quasi als Bandführer müssen lernen, wie geht man mit einer Band um? Also was ist das eigentlich? Weil eine Band, musst du dir vorstellen, Dani, das ist, als wärst du mit 4 oder 5 Frauen gleichzeitig geheiratet. Also da ist immer ein Feuerchen am Kochen, da ist immer irgendetwas, die ganzen Egos musst du zusammenbringen in ein Ding. Und ich habe also hier all mein Lehrerdiplom, ein Psychodiplom, noch gerade das Kindergartendiplom, alles miteinander müssen machen, um das zusammenzuhalten. Weil es ist echt nicht einfach. Oder? Und es hat auch Destreitereien gegeben, wie fast in jeder Band mal einmal, oder?
Aber was mich eben schon noch fasziniert, ist das, was du angesprochen hast, nach dem Nella Martinetti-Happening, wo dir gesagt hat, wir wollen nach Amerika. Und da muss man schon sagen, also Krokus ist später die erste Schweizer Band geworden, die im Hallstadion vor ausverkauftem Haus hat gespielt, ist bis heute eigentlich die einzige Schweizer Band, die in den USA mit beiden Füßen am Boden angekommen ist, Millionen von Tonträgern verkauft hat und Touren gemacht hat. Warum, rückblickend betrachtet, habt ihr als Helvetier in diesem Mutterland des Rock'n'Roll Erfolg können haben?
Also im Sport sagst du ja, Timing is everything, oder? Und bei uns, muss ich sagen, sind zwei Sachen zusammengekommen. Einerseits, Timing hat gerade gestimmt, dass wir eine Art Pizza gekocht haben, die dort nicht schon inflationär im Umlauf war. Also, als wir dort rübergekommen sind, das erste Mal, hatten die Leute wirklich das Gefühl gehabt, ah, wow, das ist jetzt eine Version von Hard Rock, die wir auf diese Art nicht so kennen, die es bei uns nicht inflationär eben schon gibt. Oder? Das ist gekommen, und weil wir das einfach, wir einfach die Vision gehabt, wir einfach dort hin wollen gehen, weil wir gemerkt haben, dort hast du viel mehr Platz zum Spielen. Und wo wir jetzt dieses Jahr wieder drinnen waren, habe ich müssen sagen, es ist wirklich so, und das ist jetzt nicht übertrieben, Krokus ist die einzige Band, wo du durch die ganzen Vereinigten Staaten erstens noch am Radio hörst und zweitens, wo man einfach wirklich kennt. Oder? Andere Bands sind einfach so New York bezogen oder das. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach dort viel gespielt haben.
Und wir wissen ja jetzt noch von vorher über den Antrieb von ganz am Anfang Bescheid, wie es in der Schule angefangen hat, mit welchen Antriebsfedern da die ganze Geschichte ins Rollen gekommen ist. Du bist Ehrenbürger von Memphis, Tennessee geworden.
Ja, gut.
Das ist Solothurn, hast du das nicht geschafft?
Nein, von Solothurn gibt es nicht einmal ein kaltes Kaffee vom Stabi. Nein, das ist klar, das ist... In Solothurn ist auch nicht Interlaken, wo Plätze und Strassen nach dem Polohofen und nach dem Ammann Hanneri benannt werden.
Das jetzt kannst du ein bisschen wieder beleidigt werden.
Nein, es ist ein härteres Klima, aber weisst du was, das ist genau gut, weil das behalten die irgendwie auf dem Boden. Amerika ist das Gegenteil. Wenn du dort rüberkommst, der Tourbus geht auf und du gehst raus, das ist wie in einem Candyland, das ist wie im Schocki-Store. Mit, es ist einfach schon fast so, und das hat uns ja in den 80er Jahren auch den Kopf verdreht, sei jetzt das mit ganz falschen Entscheiden auf der Management-Ebene, aber auch mit Frauen und allem drum und dran. Es ist einfach, alles, was zu wenig war in Solothurn, war das zu viel gewesen.
Und das hat ihr ja gar nicht vertreibt. Und wegen dem ist es am Schluss einfach auch auseinandergebrochen. Ja. Da möchte ich dann noch darauf sprechen kommen, wie der Neuanfang hätte passieren bei dir und was da für Verletzungen noch passiert sind. Zuerst würde ich einfach schnell mal zwischenfragen. Brigitte Witschi, du hast ja jetzt auch das erste Mal in deinem Leben den Chris von Rohr erlebt heute, oder? Also so nebendran.
Ja.
Wie ist er so? Wie empfindest du ihn jetzt?
Wie meinst du das?
Ja, weißt du, wie fährt er den ein, um sie seiner Sprache zu sagen?
Ja, ich finde das eine sehr lebendige Person. Ja, ich habe das Gefühl, es fängt jetzt mit dem hier zu sein.
Du bist ja auch sprachbegeistert. Du bist auch jemand, der gerne schreibt, oder?
Ja, das ist auch. Ich habe eine Zeit lang sogar als freie Mitarbeiterin bei BZ geschrieben. Dann habe ich eben eine Gemeindeversammlung müssen. Etwa immer 7, 8, 9, 10. Eine um die andere. Hochinteressant. Und eine durfte ich ein Seifenkistenrennen dokumentieren, in Schlosswil. Und irgendwann.
Das
muss ich auch können. Ja, aber irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, Auftrag, Aufwand und Ertrag, das stimmt nicht mehr ganz miteinander überein. Ja.
Weitere Projekte heute, jetzt, was Schreiben betrifft?
Also ich habe immer, ich schreibe immer oder habe immer schon Gedichte geschrieben. Also ich liebe einfach auch die schönen Gedichte. Also die einfache Sprache, die Sachen beschreibt. Und ich will jetzt, oder bin dran, an meiner exklusiven Parfümlinie zu machen. Und dort will ich wirklich zu jedem Parfüm auch einen Text schreiben, wo also vielleicht auch so ein bisschen in die Lyrik hineingeht. Und was ich gerne möchte, wäre, so wie du in Schweizer Illustrierten schreiben, das möchte ich natürlich auch gerne.
Ja gut, da würde noch manche gerne, gell?
Ja, aber weisst du, so über Duft, es geht wirklich ganz viel her, dass man jetzt zum Beispiel über einen Herbstduft, eben, es ist einmal im Radio gekommen, wie duftet der Herbst, oder zum Beispiel das über Kürbis.
Ja gut. Wenn ich mal, einen Schwächeanfall habe, dann tue ich vor, versprechen bei der Redaktion, ich habe hier noch schnell jemanden, der über Duft. Aber ich habe natürlich auch schon über Duft geschrieben und über Kürbis.
Ja. Kürbis ist der was du wolltest sagen?
Kürbis ist in Amerika, wenn du auf Amerika redest.
Pumpkin.
Pumpkin wird als der sexy Duft empfunden von den Männern. Pumpkin, Kürbis.
Also nicht Karamell. Ist das glaub gut, wenn du das nicht in sein Parfüm reingemixt hast.
Ich glaube, der ist sexy genug.
Oh, ich möchte schnell noch zu dem Moment vom Neuanfang kommen, Chris von Rohr, nachdem die Krokus-Geschichte dann tragisch zu Ende gegangen ist. Du bist ja dort rausgeschmissen worden aus der Band. Das ist etwas, das man nicht schnell verdaut, nehme ich jetzt mal an. Was war das für eine Ausgangslage, diesen Neuanfang zu machen?
Mein vorgezogener Midlife-Crisis, Lebenskrise, grosse Verletzungen, grosses Problem am Anfang, ganz am Anfang, wo das passiert ist, wo ich ja quasi mein Baby, das ich gegründet habe, verloren. Aber nachher habe ich dann lernen, und das sagen auch Chinesen so schön, jeder so einen Schicksalsschlag und so einen sogenannten Misserfolg oder so ein Scheitern, das tut nachher, und das sage ich jetzt nicht einfach Zweckoptimismus, das tut ganz neue Wege auf. Also, ich bin nachher gezwungen worden, aus dem Windschatten von der Band, mich selber zu finden, selber nochmal zu beweisen, was ich dann mit Gotthard gemacht habe, beweisen, was ich drauf habe, eigentlich als Musiker, als Produzent.
Du hast das als Produzent gemacht und später hast du auch angefangen zu schreiben und nochmal später bist du nachher noch in die Music Stars Sendung
gegangen, mehr Dreck machen. Ja, du hast mich jetzt nicht gerade an das erinnern, aber es ist wirklich so gesehen, dass ich einen Umweg, wirklich einen richtig abenteuerlichen Umweg machen, mir ganz fest Mühe geben, auch zu reflektieren, was ich für Fehler gemacht habe. Weil wenn du ein guter Bandleader bist, darfst du es eigentlich gar nicht so weit kommen, dass einfach so etwas passiert. Aber wir hatten natürlich einen Intrigenmanager aus den USA, wo auch Politiker das Wort haben, wenn du mit den Amerikanern verhandeln willst, dann musst du also sehr, sehr früh aufstehen. Also noch früher als wir zwei heute in diesem Sinn. Oder? Aber kurz zu sagen, mir hat jetzt dieser Split, dieser Schicksalsschlag, hat mich eigentlich erst zu dem gemacht, wo ich heute bin. Also wenn ich einfach dort weitergespielt hätte mit dieser Band, so, das wäre nicht so rausgekommen. Und das hätte auch so sein müssen, Das hätte so sein müssen. Heute kann ich das mit einem Smile anschauen, aber damals sehr, sehr schmerzvoll.
Und das mit dem Mähdreck kannst du auch mit einem Smile anschauen. Das ist schon irgendwie noch ein ja. Wort des Jahres 2004 geworden. Ja, und das, es verfolgt dich ja wahrscheinlich. Stinkt
ja,
bis, das
ja,
langsam?
Ja, das wird auch auf der Grabplatte stehen. Ja. Aber oft, ich wollte auch das sagen, oft missverstanden. Musikalisch ist klar, Mähdreck, Brüchigkeit. Ich habe gerne die sanfte, die brüchige Stimme, die sanftfarbig. Aber sonst steht für mich mehr Dreck für mehr Leben eigentlich. Mehr, nicht alles immer polieren, schön bürsten und unter den Teppich wischen, sondern einfach frei leben und einfach die Sachen, ja, man muss es nicht lackieren immer.
Frei leben und duften auch. Duften, ja. Das ist ja das, was Brigitte Vici macht. Sie hat sich selbstständig gemacht. Art of Scent heisst ihr Läden, ihr Duftatelier, das sie hier aufgebaut hat. Wie hast du diesen Schritt in die Selbstständigkeit erlebt? Das ist ja schon noch ein spezielles Abenteuer.
Ja, also ich bin seit 7 Jahren dran und habe einfach von dem, was ich erzählt habe, was ich habe, von den Düftli-Mixen und so, für die Schüler, für die Kinder, habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, ich will mich vertäufen, ich will wirklich dort richtig Profi gehen, ich will selber ein Parfüm machen, ich will selber wissen, wie man das macht. Und habe mir dann überlegt, ja, was habe ich für eine Chance? Ich bin nicht Coco Chanel und ich habe nicht den Hintergrund, natürlich, den ich sollte für so ein, also das ganze Marketing drum. Und dann habe ich dann als erste Idee meine Linie Bergduft gemacht. Also ich dachte, ich mache so ein bisschen eine Alpenblumenlinie, ohne kitschig und patriotisch zu sein in dem Sinn, aber einfach auch wie das kühle, edle, schöne von den Bergen von der Schweiz einzufangen.
Aber wie gehst du das an? Wie kreiert man so ein Parfüm nur noch ganz kurz? Also du hast jetzt auch eins kreiert für einen Chris heute,
ja,
wo wir jetzt
ja,
noch übergeben.
Das mache ich daheim in meinem Atelier, ja, mit verschiedenen Rohstoffen, die ich habe. Das sind synthetische Rohstoffe, da kennen wir heute 3'000 bis 4'000. Wir kennen natürliche Essenzen, etwa 140.
Und also die musst du auch im Kopf haben?
Ja, oder? Gut, ich habe die nicht, das wäre jetzt übertrieben, wenn ich das würde sagen, ich habe 4'000 im Kopf. Aber die wichtigsten kenne ich sicher. Und ja, ich fange meistens an im Kopf kreieren. Also ich weiß schon, wo ich her will. Aber ob es dann genau so kommt, das weiss ich auch nicht so. Oder kann ich nicht sagen, pro Tag, wo ich herkomme.
Also es ist sehr grosse Parallelen eigentlich von dem, was wir auch gehört haben vom Chris, wenn er an seine Texte geht, als Autor oder an Musik hergeht, als Musiker. Man fängt im Kopf an, von Sachen zusammen zu tun und dann fängt man an, von experimentieren und irgendwann tut man das Experiment auch abschliessen, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt der beste Moment. Oder?
Also ich arbeite eigentlich mit Bildern viel. Bilder.
Bilder?
Bilder. Stell mir vor, wie es sein soll, was ich für eine Stimmung will, was in dem innen muss sein.
Stimmung, das ist ja sowieso das A und das O, auch vom Leben generell. Ich möchte noch wissen, zum Abschluss von unserer Sendung, Chris von Rohr, du hast angesprochen, ihr seid jetzt mit Krokus dieses Jahr auch wieder unterwegs gewesen, auch wieder auf einer Amerika-Tournee unterwegs gewesen, ohne jetzt hier in die Details zu gehen. So einen Moment, wo du auf eine Bühne kommst und das Publikum ist da und tobt und rockt. Was ist das für ein Gefühl? Das kannst du das beschreiben in ein paar Worten?
Ja, es ist schön, wenn du so empfangen wirst von Leuten, die Geld zahlen, um dich zu hören. Die Stimmung ist jedem zu empfehlen. Das ist grandios, wenn du so offen empfangen wirst, wo wir jetzt wieder zusammen, zum Glück haben wir uns wieder zusammengefunden als Band. Aber wenn du von Stimmungen redest, würde ich schon sagen, also das, was mich momentan echt verunsichert, das muss ich wirklich sagen, vielleicht auch, weil ich eine Tochter habe, ist die gesamte, ohne jetzt ins Politische abzudriften, oder, die gesamte Wetterlage, die wir hier momentan haben, oder? Also mit all diesen Problemen, die nicht gelöst sind, es ist nämlich weder Griechenland-Krise, noch die Euro-Krise, noch Ukraine-Krise, schon gar nicht die ganzen Flüchtlinge und die fundamentalistischen Sachen, die hier laufen, wo eine Religion quasi missbraucht wird, bewusst, um diesen Leuten Horror einzahlen. Ich bin extrem verunsichert und was ich spüre, ist, dass die Leute, die eigentlich zuständig sind, einfach ein bisschen so gehen, wie, nein, wir gehen nicht zum Zahnarzt, wir nehmen lieber eine Pille und einfach hoffen, es kommt ja alles gut. Ich habe in meiner letzten Kolumne Folgendes geschrieben. Vergessen nicht, Freunde, wir haben technischen Fortschritt an Gogo gemacht, aber der Mensch ist in seinem Wesen leider oft noch einfach ein Höhlenbewohner mit Flatscreen. Das ist er. Und ich bereite, wirklich Höhlenbewohner mit Flachbildschirm. Und ich bereite mich jetzt, ich mache nicht auf Panik, wirklich nicht, ich bereite mich auf recht, recht schwierige Zeiten vor, die werden kommen. Wo wir vielleicht unsere Barriol wieder werden treffen und sagen, weisst du noch, hier an sieben Sonntag. Die
Sonne hat reingeschonen, hier ins Foyer vom Konzerttheater zu Bern.
Wenn du Umfüllungen weg bist, nimmt das mehr wahr, als wenn du nur in der Schweiz bist. Und dem machen wir echt Sorgen, wirklich.
Chris von Rohr, vielen herzlichen Dank. Brigitte Witschi, merci vielmals, für dass wir hier in eure Lebensgeschichte ein bisschen abtauchen konnten, reinschauen konnten. Es ist ja, würde ich jetzt sagen, ein echter Götterfunken, wenn man Leute lernen können, die immer wieder mal etwas Neues ausprobieren, die mal einen Weg gehen, vielleicht auch mal in eine Sackgasse reingeraten, wieder zurückgehen und einen anderen Weg finden. Merci vielmals für das Geschenk. Jetzt kannst du dir noch im Christ das Parfüm geben.
Ja, ausgeschenkt.
Jetzt könnt ihr noch Geschenk machen. Ja, ich sage... Ich sage schönen Sonntag allerseits. Danke vielmals fürs Dabeisein. Und bis gleich. Tschüss aus Bern.
Direkt aus dem Konzerttheater Bern, unsere Talksendung persönlich. Gäste von Dani Forler sind Duftkreatorin Brigitte Witschi und der Rockmusiker Chris von Rohr, Technik Björn Müller und Roland Fatzer. Heute in einer Woche ladet dann Christian Zeug ein, und zwar ins Taburettli in Basel. Sie sind ganz herzlich eingeladen dort, wenn sie die Sängerin Nubia und den Epidemiolog Marcel Tanner nicht nur möchten hören, sondern auch noch sehen. Heute in der Woche, am Morgen um 10 Uhr oder wie jedes persönlich immer auch in der Wiederholung, zu oben am 10 Uhr auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.